weil meine Eltern uns damals Deutschunterricht haben nehmen lassen. Und das war zufällig ein Lehrer aus Köln, der uns da Deutsch beigebracht hatte. Da waren wir, glaube ich, 9, 10 Jahre alt. Und der hat sehr viel über Köln erzählt, über die vielen Brücken, über den Dom. Und es war sehr spannend für uns, weil der Mann sehr interessant war. Das war in 1957 ungefähr. Wie man hier Brötchen kauft. Er hat uns das im Deutschen klargemacht, dass Brot, also Brötchen hieß. Und dass man beim Bäcker das holen kann und das dann pro Stück bekommen kann. Das war für uns ganz neu, weil wir kennen ja nur Reis und dieses holländische Weißbrot, was mehr wie Kaugummi ist. Aber solche Sachen hat er, wie wir einfache Sachen einkaufen können, das hat er uns beigebracht. Und das hat uns später sehr viel geholfen. Aber komischerweise war unser erstes Land, wo wir in Europa kamen, war nicht Deutschland, sondern Holland. Und wir kamen erst viel später nach Deutschland. Aber da konnten wir dann einfach die Geschichten von diesem Deutschlehrer konnten wir nur bestätigen und nur davon profitieren. Wir sind von chinesischer Abstammung. Und in Indonesien wird diese Minderheit diskriminiert in vielen Hinsichten. Es gab Pogrome gegen die Chinesen, Regelungen für Chinesen. Und rund die Zeit, wo wir also weggegangen sind, wurden die holländischen und chinesischen Schulen abgeschafft. Und da fand mein Vater es Zeit, dass wir weggingen. Meine beiden älteren Schwestern waren schon in Holland, aber er konnte von Indonesien aus nicht alle 4 Kinder finanzieren und hat deshalb einen Job angenommen bei der Presseagentur. Bei der indonesischen Presseagentur, stationiert in Europa. Der war 25 Jahre lang Anwalt, aber als er nach Europa fuhr, kam er sozusagen als Wirtschaftsmanager oder sowas hierhin von der Presseagentur. Und das war natürlich ein ganz anderer Beruf, den er nicht gelernt hat, aber ich glaube, er hat sich schnell eingelebt da drin. Wir sprachen zu Hause Holländisch. Und mein Vater kannte noch Indonesisch und Chinesisch, also mehr dieses südchinesische Dialekt, weil er das brauchte in seinen Prozessen. Aber sonst haben wir wenig Malaiisch bzw. Indonesisch zu Hause gesprochen. Das hat immer in der ganzen Geschichte schon stattgefunden, aber das spitzte sich zu in 1958, als die Holländer rausgeschmissen wurden aus Indonesien. Und ein Teil der Chinesen sehr westlich orientiert waren und holländische Schulen besuchten, waren die also auch mit betroffen davon. Man konnte natürlich weitermachen auf indonesischen Schulen, aber meine Eltern haben den Vorzug gegeben an eine westliche Ausbildung und haben uns dann mitgenommen nach Europa. So sind wir also hierher gekommen, was ich später meinem Vater sehr, sehr vorgeworfen habe. Und gefragt habe, warum er uns da nicht im Lande gelassen hatte, weil in Holland war es für uns am Anfang sehr schwer. Es war erstens kalt, sehr kalt. Und wir hatten immer nur Sonne und Sehnsucht nach der Wärme. Und damals waren Ausländer und Asiaten noch nicht so sehr bekannt in Holland. Und wir wurden auf der Straße immer nachgerufen und gehänselt, überall, wo wir kamen. Das wurde später dann etwas besser, wo mehr Bewohner aus den ehemaligen Kolonien kamen, wurde das etwas einfacher. Aber am Anfang war das noch sehr schwer. Und wir haben sehr viel gelitten, vor allem mein Bruder, weil er gerade in die Pubertät kam. Er ist 3 Jahre älter als ich. Und er hat nie den Anschluss gefunden eigentlich an diese Gesellschaft und ist da eigentlich nie sozialisiert gewesen. Während ich es doch etwas leichter nahm und mich gleich wohlgefühlt habe, mit den Kindern gespielt habe und genossen habe, wenn es Sommer war und wir draußen spielen konnten. Und da sind wir erst mal zur Schule gegangen und als meine Eltern 2, 3 Jahre später nach Köln gezogen sind, da sind wir immer bei einer Familie untergebracht gewesen, bei holländischen Familien. Das war für uns noch schwerer, weil wir auch das holländische Essen nicht essen konnten. Das schmeckte uns überhaupt nicht. Und Da haben wir auch ziemlich viel, ja, was sagen wir, mit Freunden sind wir da weggegangen, bloß um nicht so oft zu Hause zu sein bei der Familie. Mein Bruder hat sich immer angelegt mit denen und da war dann, wurden wir bestraft, indem wir einander nicht sehen durften oder nicht miteinander reden durften. Das war so eine richtige calvinistische Hintergrund. Und dann sind die nach Köln umgezogen, weil das Hauptbüro dann hierher verlegt wurde von der Presseagentur. Und dann sind wir nach Belgien umgezogen, weil wir auch aus dem Land mussten und sind ja da eine Zeit lang zur Schule gegangen im Internat. Wir mussten raus, weil Holland im Krieg war mit Indonesien wegen Neuguinea. Und da würden wir unsere indonesische Staatsbürgerschaft verlieren, wenn wir nicht aus dem Lande gingen. Und deshalb sind wir nach Belgien gezogen. Und meine Eltern wollten nicht, dass wir nach Deutschland kämen, weil hier das 13-jährige Schulsystem ist. Und sie wollten nicht, dass wir ein Jahr in der Schule verlieren. So sind wir nach Belgien gezogen. Und da war das natürlich noch krasser, die Situation. Weil die fast überhaupt keine Erfahrung mit Bewohnern aus Kolonien haben. Und ich weiß noch genau, wo wir zum ersten Mal in ein Geschäft reingingen, da sagte die Frau: Ach, da haben wir endlich eine Kongolesin. Und dann habe ich versucht, ihr klarzumachen, dass wir nicht aus dem Kongo kommen, sondern aus Indonesien. Und das war für sie, also JWD, konnte sie sich gar nichts darunter vorstellen. Ja, das war damals noch sehr unbekannt, ne? 62, 63. Wir waren sehr unglücklich da. Erstens, weil es ein Internat war. Und wie jedes Wochenende wurde das Internat sauber gemacht. Da sind alle Kinder dann nach Hause gefahren und für uns musste eine Familie gesucht werden, wo wir übers Wochenende bleiben konnten. Und das war manchmal war das grauenvoll. Weil wir sind dann, über Anzeige haben wir eine Familie gesucht und dann sind wir bei Familien gekommen, die nur das Geld haben wollten. Ja, ich habe meinen Eltern eigentlich vorgeworfen, dass sie uns alleine gelassen haben und dass wir da ohne Eltern aufwachsen. Und vor allem, dass sie uns aus dem Land gebracht haben, wo wir uns so wohl gefühlt hatten, in Indonesien hier. Und das haben wir sehr lange unseren Eltern vorgeworfen. Aber eben, ich glaube, diese Zeit haben wir nur überstehen können, weil mein Bruder und ich sehr eng waren. Wir haben uns alles gegenseitig erzählt und der eine hat den anderen unterstützt oder getröstet. Und das hat also sehr viel Bindung gebracht auch, was später denn wieder schwieriger war. Aber ich glaube, das war die einzige Stütze, die wir hatten in dem Moment. Dann bin ich abgehauen, bin per Anhalter nach Köln gefahren, wo meine Eltern damals wohnten, und habe meinem Vater gesagt: So, hier bin ich und ich gehe nicht mehr weg. Dann hat er gesagt: Ja, kannst hier bleiben, wenn du selbst eine Schule suchst. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, um bei der belgischen Botschaft mal nachzufragen, ob es hier auch Schulen gibt für die belgischen Kinder. Und so bin ich an belgischen Schulen gekommen, an die Adressen. Und wir sind, also mein Vater und ich sind dann dahin gefahren und wir haben eins damals in Rösrath gefunden und habe da mein Abitur gemacht auch. Das war für das belgische Militär, das hier stationiert war. Hatten sie für die belgischen, fürs belgische Militär, für die Kinder hatten sie Schulen. Und zwar französisch und flämische Schulen. Und damals kam ich halt in eine Schule, wo beides gesprochen wurde. Und wo damals auch der Sprachenkrieg auch stattfand. Und auch den Krieg in den Schulen, wo sie sich gegen Flammen und Ballonen sich gegenseitig bekugelt haben mit Steinen und so. Das gab es alles, obwohl es kleine Schulen waren. Aber ich fand das immer toll, weil ich ja außenstehend war. Mein Bruder musste sein Abitur da zu Ende machen, weil er gerade in dem Jahr Abitur machte. Also der ist da länger geblieben. Also anfangs hatte ich ein bisschen Hemmungen, um rauszugehen, weil mein Deutsch natürlich nicht gut war. Aber meine Eltern haben mich dann immer rausgeschickt zum Einkaufen. Und ich weiß noch genau, wo ich triumphierend am ersten Tag, wo ich mal Deutsch geredet habe und eingekauft habe, nach Hause kam und sagte: Guck, ich habe alles bekommen, was ihr bestellt habt. Und das war, also für meine Eltern war das auch so ein Aha-Erlebnis. Aha, sie kann sich also selbst retten draußen. Und ich habe das am Anfang, habe ich das genossen. Meine Mutter war da, wenn ich nach Hause kam, und da war Essen auf dem Tisch, was ich mochte. Und da kamen viele Leute zu Besuch. Es war auch Haus der offenen Tür, also alle Leute da reinkommen konnten. Freunde und Freundinnen konnte ich mit nach Hause nehmen. Und das war für mich also ein tolles Erlebnis. Aber trotzdem habe ich mich entschieden, um irgendwo anders zu studieren, nicht in Köln, um bloß nicht zu nah bei den Eltern zu sein. Mein Vater war sehr streng. Er ist ein richtiger Konfuzianist gewesen. Und Frauen hatten bei ihm so eine Rolle zu spielen. Zwar dürfen die eine Ausbildung haben, aber immer noch nicht zu hoch, ne? Und damals hatte ich schon einen Freund, der Medizin studierte, ein Indonesier. Und mein Vater wollte das nicht, dass ich so eine Beziehung hatte. Aber er konnte nichts dagegen tun, weil ich das immer wieder getroffen habe. Und dann hat er gesagt, was willst du denn studieren? Ich habe gesagt, auch Medizin. Da meinte er, nein, das kannst du nicht studieren, weil dann bist du gleichgestellt mit deinem Mann. Das wird dein Mann nicht akzeptieren. Ja, und dann hat meine Mutter mich überredet, um Sprachen zu machen. Und letzten Endes habe ich dann auch zugestimmt, weil sie sagte, wenn du später fertig bist, dann kannst du als Ehefrau von zu Hause aus arbeiten mit Sprachen und mit Sprachen mehr machen als Medizinerin oder so. Ja, dann habe ich mich überreden lassen und bin weg nach Genf erst. Und da hat es mir nicht gefallen. Und anschließend war ich dann in Heidelberg und da habe ich mein Studium auch zu Ende gemacht und bin danach wieder zurückgekehrt nach Köln und habe mir eine Arbeit gesucht, weil mein Vater drängte immer drauf, dass ich so schnell wie möglich eine Arbeit haben sollte, weil sonst meine Aufenthaltserlaubnis erlischt. Und dann habe ich also so schnell wie möglich Bewerbungen geschrieben und damals in der Zeit konnte man ganz einfach Arbeit bekommen. Und habe ich bei Bayer erstmal gearbeitet, in diese Chemie-Kloake, ja. Und das hat mir sehr schnell gestunken, also sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne. Nach 2 Jahren habe ich dann einen Job gesucht und habe mich beim Rundfunk beworben. Und so bin ich also bei der Niederland-Redaktion vom Deutschlandfunk gekommen. Das war ideal für mich, weil die erst um 12 Uhr anfingen zu arbeiten und ich eine Langschläferin bin. Also das war das Ideal. Später wurden zwar die Sendezeiten geändert und musste man wieder früher arbeiten, aber das war dann später, konnte ich dann auch besser aufstehen früher. Und ja, da habe ich dann gearbeitet, bis dann die Europaprogramme von der Deutsche Welle übernommen wurden und ich dann dahin kam und in die asiatische Abteilung arbeitete. Es hat ja auch einen Grund gehabt, weshalb ich mit einem Indonesier befreundet war. Ich fühlte mich irgendwie nicht Teil dieser Gesellschaft und hatte meine Wurzeln irgendwie gesucht, meine Identität gesucht. Und ich war sehr lange damit beschäftigt. Und eine von den Gründen war, dass ich, obwohl ich also hier in der belgischen Schule war und hier in der deutschen Gesellschaft lebte, habe ich bewusst jemanden gesucht aus der indonesischen Gesellschaft. Weil auch im Ausland sind die eine geschlossene Gesellschaft. Man hatte indonesische Studentenvereine, man war da aktiv, man machte da Sachen und man unternahm viele kulturelle Sachen, auch Tänze. Wir haben zusammen Musik gemacht. Man fühlt sich sehr aufgehoben da und geborgen. Das ist natürlich sehr verlockend, verführerisch gewesen. Aber wenn es so ums Eingemachte ging, um bestimmte Prinzipien, Einstellungen, Ansichten, dann merkte ich, dass das doch ein sehr großer Unterschied war. Und für mich war es schwer, zu akzeptieren, wie die Indonesier die Rolle der Frau gesehen haben. Das war für mich sehr schwer, das zu akzeptieren, weil ich doch merkte, dass es eine Unterdrückung war. Das waren sehr einfache Sachen eigentlich. Man hat hier Freunde, man geht mit denen weg, man kann einfach befreundet sein, ohne dass man irgendeine sexuelle Beziehung hat. Aber für die ist das etwas Abnormales, wenn man mit einem Mann weggeht, also mit einem vom anderen Geschlecht, ohne irgendwelche sexuelle Beziehungen zu haben. Sie konnten das nicht akzeptieren, dass man auch normale Freunde sein kann. Und das war so ein Konflikt, weshalb auch die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Ich glaube, das sind so andere ethische Werte, die die haben, die ich unterschätzt habe. Kannte ich auch nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass die anfingen, doch irgendwie das anders zu beurteilen, wenn eine Indonesierin mit einem Ausländer zusammen war. Ich meine, dass ein Indonesier eine Deutsche als Freundin hatte, das war noch normal. Aber umgekehrt, eine indonesische Frau, die eine Beziehung mit einem Deutschen hatte, das war für die also unvorstellbar. Das war die letzte Frau, die niedrigste Frau. Und da bin ich auch aus Protest, habe ich dann angefangen, einfach andere Freunde aus anderen Ländern als Freunde zu haben. Und ja, letzten Endes habe ich dann einen Äthiopier geheiratet. Wahrscheinlich aus Protest gegen meine eigene Gesellschaft, die indonesische Gesellschaft, und aus Protest gegen die Gesellschaft hier. Nein, irgendwie wollte ich beweisen, dass es auch geht, mit einem Menschen aus einem anderen Kulturkreis und von einer ganz anderen Welt eigentlich. Ja, wir haben uns hier an der Uni, ja, mehr durch die Studentenbewegung haben wir uns kennengelernt, in den 60er. Wir hatten die gleichen Ideale. Wir waren in diese internationale Studentenbewegung, dieses Trikont und all diese Namen, und waren sehr dem, also fasziniert von den sozialistischen Ideen, und haben auch ganz fleißig Marx und Lenin studiert und später Mao, und das war so die Grundlage von unserer Beziehung überhaupt. Und so haben wir uns getroffen in so Studiengruppen. Haben wir, was weiß ich, Nationalitätenfrage von Lenin oder Stalin auseinandergerupft. Und das waren so Sachen, die jetzt eigentlich noch sehr aktuell sind. Wenn ich ab und zu jetzt so Alt-68er höre und sehe und so, dann denkt man wirklich mit Nostalgie an die Zeit zurück. Weil es war doch eine gewisse Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Studenten und auch in Solidarität mit Ausländern. Und das war, glaube ich, der Punkt, warum ich diese Zeit sehr gerne gehabt habe. Da gingen die Kommilitonen auch ganz anders mit einem um. Das war so ein sich losrücken von dieser Borniertheit, die ich sonst von den Deutschen kenne, wo die zwar sagen, ich esse gerne ausländisch, ne, aber die Leute kenne ich nicht. Und das war alles hier in dieser Studentenbewegung. Da hat man doch versucht, den anderen kennenzulernen. Obwohl es gab natürlich unter den Linken auch diese dogmatische Borniertheit. Aber weniger als kann ich mir vorstellen, jetzt. Ich war damals ja auch noch ein halbes Jahr in Paris. Und das war für mich also das ein Schock. Weil da ist da noch in viel schärferen Form. Bei den Franzosen war das in dem Sinne scharf, dass es gar keine Vorlesungen mehr gab, gar keine Seminare mehr gab, der ganze Unterricht ausgefallen ist. Und so krass war es hier noch nicht. Es hat mich näher gebracht zu den Deutschen. Und wir haben sehr viel geteilt. In Diskussionen haben wir einander kennengelernt. Und dadurch, dass man immer wieder diskutierte über eine bestimmte Sache, konnte man auch seine eigene Lage irgendwie vermitteln. Und indem man zusammen aktiv war, sich eingesetzt hat für bestimmte Sachen, gab es eine größere Band eigentlich, so eine Art Solidarität, Gemeinsamkeit. Ich weiß es nicht, was es ist. Es gibt doch viele Freunde von uns, die aus dieser Zeit stammen. Es hat mir auch geholfen bei meiner Suche nach der Identität. Das glaube ich schon. Auch als Frau. Ne, wogegen ich mich anfangs immer gewehrt habe, gegen bestimmte Konventionen, die meine Eltern hatten. Und das hat mir erstens geholfen in meiner Selbstständigkeit, also wo ich anfing zu arbeiten und ich wusste, dass ich selbstständig sein wollte und nie von einem Mann abhängig. So, das war auch schon mal eine Identität. Dann die Tatsache, dass ich in dieser Gesellschaft lebe und akzeptiert habe, dass ich hier leben bleibe. Das ist mir in all den Jahren, ist das mir klar geworden. Und das hat mich wieder stark gemacht, um zusammen mit einem Afrikaner eine Familie zu gründen. Ich weiß nur, dass bei unserem letzten Umzug wir alle Bücher von Marx und Mao und Lenin und was weiß ich wegschmeißen wollten. Und dass wir unseren Sohn beauftragt haben, die zum Müll zu bringen, worauf er mit der ganzen Stapel wieder zurückkam und sagte, nein, das muss ich noch unbedingt lesen. Ja, ob er das gelesen hat, das ist wieder eine andere Frage. Aber so haben wir uns kennengelernt und das war eigentlich ja, die Grundlage von, ich würde sagen, eine sehr feste Grundlage, wo man auch in vielerlei Hinsicht doch die gleiche Meinung, gleichen Ansichten ist, in prinzipiellen Sachen wenigstens. Das war nicht der erste afrikanische Freund, den ich hatte, aber bei meinem Mann haben meine Eltern doch irgendwie wohlwollend reagiert. Und das fand ich toll. Vor allem meine Mutter hat sehr positiv reagiert. Und ich habe doch so eine Diskussion miterlebt zwischen meinem Vater und meiner Mutter, wo mein Vater sagte, Mensch, sie soll doch jetzt endlich diesen Restaurantbesitzer heiraten. Der ist doch reich und der könnte doch ganz gut unser Kind versorgen, unsere Tochter versorgen und so. Worauf meine Mutter ihn gefragt hat, willst du haben, dass sie glücklich ist oder dass sie reich ist? Und hat dann also für meinen jetzigen Mann plädiert. Wir waren uns sehr bewusst davon, dass die Kinder es später schwer haben werden, wenn wir also nicht prinzipiell was machen oder konsequent was machen. Dann hat mein Mann mit den Kindern, bis sie in den Kindergarten kamen, immer seine Sprache gesprochen, Amharisch. Und dadurch, dass er viele Geschwister hier hatte und die auch immer mit den Kindern Amharisch gesprochen haben und ich zeitweise ein Kindermädchen hatte, das aus Eritrea kam und also auch Amharisch sprach, ging das gut, bis die Kinder im Kindergartenalter waren. Und dann wollten die nur Deutsch reden. Und ja, dann haben wir angefangen, Deutsch zu reden und wir wurden sehr oft von den Kindern korrigiert, bis jetzt noch. Und anfangs hat das ein bisschen genervt, aber jetzt haben wir das allmählich, haben wir das begriffen. Aber es war insofern war es nicht schwer, weil ich habe deutsche Freundinnen und die waren immer, das sind sehr enge Freundschaften. Das heißt, die haben alles mitgekriegt, wo ich anfangs hier studiert habe, bis ich geheiratet habe, die Kinder bekommen habe. Und die haben doch auch alles, auch wie die Kinder aufgewachsen sind bis jetzt, haben sie immer all diese Etappen miterlebt. Deshalb war das für mich ziemlich einfach, mich hier reinzufühlen. Ich habe eine bestimmte Anzahl von Freunden, mit denen ich sehr eng zusammen bin und halt Bekannte, Hallo-Bekanntschaften. Und ich glaube, dieser Stamm von Freunden, die man hat, ist sehr wichtig. Ich glaube, wichtiger als Familie später. Nach meinem Studium bin ich zurückgekehrt nach Indonesien mit dem festen Vorhaben, dort zu bleiben, dort zu arbeiten. Aber nach ein paar Monaten kam ich dahinter, dass die mich da nur verheiraten wollten und ich als alleinstehende Frau sehr schwer gehabt hätte, sogar in der Hauptstadt zu arbeiten. Weil damals war man noch nicht so weit, eine Frau zu akzeptieren, die arbeitet, alleine wohnt, ohne Familie. Und da war mir bewusst, ja, du musst jetzt wählen. Was willst du? Und ich konnte das andere nicht aufgeben. Und deshalb habe ich dann beschlossen, zurückzukehren und habe gesagt, so, jetzt muss ich versuchen, mich hier zurechtzufinden. Und das habe ich dann versucht, konsequent zu machen. Bloß bei der Wahl von meinem Partner konnte ich keine Abstriche machen. Also, das heißt, ich habe doch jemanden gesucht, der einigermaßen meine Situation und meine Lage hier verstanden hat. Und das war mir sehr wichtig gewesen, jedenfalls einen Partner zu haben, der dich versteht, der dich unterstützen kann, falls du da ins Wanken gerätst. Und bis jetzt hat sich herausgestellt, dass es eine gute Wahl war. Ich habe mir zu viel Gedanken gemacht, hat sich herausgestellt. Weil die Kinder haben sich selbst gefunden. Sie leben in einem ganz anderen Zeitalter, würde ich schon sagen. Und ich merke, dass wenn ich das so mal nachfrage oder ein bisschen bohre bei den Kindern, ob die da Schwierigkeiten mit haben, sage, Mama, Quatsch, ist ja Unsinn. Guck mal, welche Freunde wir haben. Und sie haben querbeet alles. Inder, Deutsche, Iraner, alles Mögliche. Und die fragen einander auch nicht, woher kommst du? Diese Frage wird überhaupt nicht gestellt. Und ich erinnere mich noch, als meine Kinder mal mit Indern oder mit einem Iraner nach Hause kamen, da war ich auch interessiert und fragte dann immer, ach, woher kommst du? Worauf meine Kinder gesagt haben, Mama, das ist ja peinlich, dass du sowas fragst. Was fragt man nicht? Man ist Deutsche einfach. Und einfach dieses Erlebnis zu haben, dass jedenfalls für die Kinder das etwas Selbstverständliches ist, das war für mich so toll. Und ich weiß nicht, wie das sich später auswirkt, aber fand ich eine sehr große Entwicklung innerhalb der deutschen Gesellschaft. Natürlich kommt das nur in großen Städten vor, weil ich erinnere mich, dass wir auch extra wieder nach Köln gezogen sind, als wir in so einem kleinen Dorf gelebt haben. Da habe ich mein Kind bekommen, das erste Kind, den Jungen. Das war hier in Zintern, in Pulheim, so eine kleine Gemeinde. Und die ersten Jahre waren schön, die Nachbarn haben sich gekümmert um das Kind und ich arbeitete voll. Also ich war ganz froh, dass meine Nachbarin sich gekümmert hat um meinen Sohn. Aber dann, als er so 3 Jahre alt wurde, haben wir gedacht, meine Güte, zu welchem Kindergarten geht er denn? Welche Schule geht er dann? Haben wir uns rumgehört und da gab es nur einen katholischen Kindergarten in der Nähe. Und immer wenn wir rausgingen mit dem Jungen spazieren, da wurde er links und rechts betatschelt und gesagt, ach wie süß und so weiter. Aber sobald es darauf ankam, dass man persönlichen Kontakt hatte, da waren die Leute sehr abwehrend. Und dann habe ich so einem Mann gesagt, nee, es wird Zeit, dass wir in die Stadt ziehen. Ich glaube, in der Stadt herrscht eine andere Atmosphäre. Und deshalb sind wir umgezogen, als mein Sohn 2 Jahre, also 2,5 war, bevor er also in den Kindergarten kam. Und dann haben wir in Köln ganz andere Erlebnisse gehabt. Und die fand ich also doch sehr positiv. Also Asien und Afrika insoweit nicht, weil die beiden Gesellschaften, jedenfalls die ich kenne, also auf Java und in Äthiopien, damals eine Feudalgesellschaft war und bestimmte Spielregeln oder Verhaltensnormen gleich sind. Wir kamen aus der Mittelschicht und die viel Wert legte auf Bildung. Und da sind auch bestimmte Verhaltensweisen, die sehr ähnlich sind. Also in der Hinsicht war der Spagat nicht so groß. Aber ja, hier ist es auch nicht so groß, weil wir leben quasi hier. Und wir müssen auch akzeptieren, wie die Gesellschaft hier ist. Ne? Ich war 3 bis 4 Mal war ich in Äthiopien. Es war natürlich sehr fremd alles, weil es ja weder europäisch noch asiatisch war. Das Gegenteil von Asiaten oder von der asiatischen Gesellschaft. Also in Asien gibt es sehr viele Leute. Wenn man auf die Straße läuft, dann wimmelt es von Leuten und man wird verrückt von Leuten. Während das in Afrika oder jeweils in Äthiopien ist es sehr dünn besiedelt. Und auch in der Hauptstadt ist nicht so viel los, in Addis Abeba, ist nicht so viel los, wie ich sagen wir in Jakarta. Ich meine, das hat sich jetzt im Laufe der Jahre natürlich geändert. Aber als wir da ankamen, da war ich erstmal schockiert über die Landschaft. Es ist unheimlich trocken da. Wenn man also diese dschungelartige Vegetation in Indonesien kennt und dann plötzlich nach Äthiopien kommt, da denkt man, man kommt in eine Wüste. Aber so habe ich die Leute auch immer gesehen, als ob die vom Klima und von der ganzen Vegetation geprägt sind, dass die auch sehr asketisch sind. Während ein Asiate, also jedenfalls der Indonesier, sehr genussvoll ist. Das sind Sachen, das war für mich faszinierend. Für meine Kinder war das auch wichtig, um das zu erleben. Weil die Wärme, die so eine Großfamilie ausstrahlt, ne, das kriegt man nirgendwo. Und das ist unheimlich wichtig für Kinder, glaube ich, dass sie dieses Gefühl haben, so eine Großmutter zu haben, die einen betüttelt und Tanten und Onkel links und rechts haben. Das ist für die sehr wertvoll. Und das sagen sie immer wieder, dass die im Vergleich zu den deutschen Kindern sehr glücklich sind. Ich war mit meinem Mann jetzt vor 2 Monaten noch in Indonesien. Und er hat früher mal, vor ein paar Jahren, hat ein halbes Jahr in der Nähe von Jakarta gearbeitet für seine Firma. Der ist Ingenieur. Und er wurde von seiner Firma dahin geschickt und hat ein halbes Jahr lang da gelebt und gearbeitet und ist gut mit den Leuten ausgekommen. Weil er die Mentalität schon von mir kennt. Aber er hatte nie die Gelegenheit, um das Land eigentlich so kennenzulernen. Er hat nur malocht und gearbeitet. Aber jetzt, vor 2 Monaten, als wir da waren, da konnte er das richtig genießen, das Land. Man erlebt das auf verschiedene Arten und Weisen. Es ist sehr subtile Rassismus. Aber da muss man schon besser Deutsch können, um das zu erfahren, glaube ich. Und ja, sehr offener Rassismus in der Zeit, wo dieser Anschlag in Solingen passierte. Da habe ich das auch bei meinem Sohn erlebt, dass er auch angegriffen wurde von anderen Kindern. Und da habe ich gedacht, das wird hart jetzt. Wenn Kinder so die anderen anfangen zu diskriminieren in dem Alter, denke ich mir, dass es schon sehr hart ist. Er hat das mitgekriegt, was in Solingen passiert ist, weil er das im Fernsehen gesehen hatte. Und er war dermaßen damit beschäftigt, dass er eines Tages mich gefragt hat: Mama, wir wohnen im ersten Stock. Meinst du, sie können einen Brandsatz hier reinschmeißen? Habe ich gesagt, könnte möglich sein, aber denk nicht dran. Und dann meinte er, nee, wir können doch ein Seil spannen und können uns abseilen nach unten. Also solche Sachen hat er sich schon überlegt. Bestimmte Sachen hat er mitgekriegt, ja. Insoweit ist es schon schade, dass ich die Sprache nicht kann, was ich gemerkt habe in der Kommunikation mit seinen Verwandten oder mit seiner Mutter zum Beispiel, fehlt das natürlich. Und jetzt ist seine Mutter hier, weil sie krank ist. Und ich bin die Einzige, die sie überall rumfahren kann, zu den Ärzten und was weiß ich. Aber ich kann die Sprache nicht, wenn sie Schmerzen hat. Kann ich zwar verstehen, dass sie Schmerzen hat, aber ich kann die Nuancierungen von Schmerz dem Arzt nicht vermitteln. Solche Sachen, da bereue ich es, dass ich die Sprache nicht viel besser kenne. Und zwar frage ich dann ab und zu meinen Mann so von, was heißt scharfe Schmerzen, was heißt flache Schmerzen und so. Aber das kann ich bis jetzt noch nicht sehr gut. Schade. Ja, ich hatte ja meinen Eltern sehr lange vorgeworfen, uns hierher mitzunehmen und so. Und ich habe es viel später verstanden, weil sie das dann auch uns erklärt haben, warum sie aus Indonesien weggegangen sind. Und nachdem wir also aktiv wurden in der politischen Bewegung, haben wir auch genügend Beispiele gehabt und die Gründe eingesehen, weshalb die hierher gekommen sind. Und da musste man natürlich auch Verständnis haben für die Eltern. Weil ich glaube, so wie jeder Migrant haben meine Eltern auch ihre Schwierigkeiten gehabt, um hierher zu kommen. Bloß sie haben es uns nie gezeigt und nie merken lassen. Wahrscheinlich liegt es daran, weil die wussten, dass wir sehr negativ reagiert hatten, wussten sie, dass es davon abhängt, wie sie das uns vorleben. Und die haben getan, als ob das nie ein Problem war. Auch als mein Vater arbeitslos wurde, hat er einen einfachen Job als Postbote angefangen in Amsterdam. Und der hat nie ein Problem daraus gemacht, dass er wieder mit 58 oder sowas einen Job angefangen hatte für ungelernte Kräfte. Und er wollte das uns irgendwie vorleben, dass wir mit der Lage zufrieden sein müssen oder akzeptieren müssen bestimmte Sachen. Und das, glaube ich, haben wir ja mit der Zeit gemacht. Ich hoffe es jedenfalls. Also ich hatte immer Angst, dass die Kinder nicht wüssten, zu welcher Kulturkreis sie gehörten und habe deshalb unheimlich viel mitgemacht bei Elterninitiativen, Elterngruppen, war auf jedem Elternabend da und habe da alles mitgemacht in den Schulen, nur damit die Kinder sich integriert fühlen. Das war ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, was ich habe nie ausfallen lassen, auch wenn ich gearbeitet hatte und todmüde nach Hause kam. Und ich glaube, das hat sich gelohnt. Heimat ist der Ort, wo man seine Familie und seine Freunde hat. Und ich kann es jetzt nicht mehr verbinden mit einem Land oder mit einem Territorium. Das heißt für mich jetzt Köln. Also nicht mal Deutschland, sondern Köln. Und meine Freunde haben immer einen Witz gemacht, haben immer gesagt, ich sollte immer Möllemer Bötchen singen, um zu zeigen, dass ich also unheimlich kölsch bin, vor allem. Als ich meine deutsche Staatsbürgerschaft bekam, das war, ich hatte es beantragt vor der Geburt meines Sohnes. Da sagten die Freunde zu mir: Mensch, sag denen doch, du brauchst nicht nochmal einen Antrag stellen für deinen Sohn. Sing denen doch einfach Möllemer Bötchen vor, damit die sehen, dass du hier ganz gut eingekölscht bist. Eingekölscht, also wirklich nicht eingedeutscht, sondern eingekölscht bin. Das Dialekt höre ich gerne, weil es ein bisschen dem Holländischen ähnlich ist, ne? Ja, ich muss sagen, wenn ich in dem Land selbst bin, dann fühle ich mich unheimlich wohl und glücklich. Ich habe ja bei meinem letzten Besuch versucht, alle Freunde zu treffen, mit denen ich vor 40, 30 Jahren zusammen studiert habe, die zurückgekehrt sind nach Indonesien. Und ich habe ein paar von denen getroffen und einfach gesehen, was für Lebensgeschichte die haben. Und bei den meisten Freundinnen muss ich sagen, dass durch die Bank weg, die alle von den Männern verlassen wurde, mit Kind sitzen gelassen wurden und die mussten ihre Kinder selbst finanzieren. Also die haben es aber geschafft, die Ausbildung für die, ob es im Inland oder Ausland war, selbst zu finanzieren. Und das war doch irgendwie ein Schrecken für mich gewesen. Ich bin erschrocken und habe mich gefragt, ob das jetzt Zufall ist oder ob das irgendwie zusammenhängt mit der Religion oder mit dem Moral in diesen Ländern. Ich weiß es noch nicht, woran das gelegen hat. Aber dann denke ich mir, Mensch, wenn ich da geblieben wäre, hätte ich vielleicht das gleiche Schicksal gehabt. Und das Erste, was sie immer sagen, ist, so wie meine Schwester, die ist nach ihrem Studium oder nachdem sie verheiratet war, ist sie zurückgekehrt nach Indonesien. Sie ist mittlerweile gestorben, aber sie hatte mir immer gesagt, Mensch, ich fühle mich hier so einsam. Und da hat sie mir erzählt, dass sie nie jemanden hatte, mit dem sie einen intellektuellen Austausch haben konnte und mit dem sie diskutieren konnte über bestimmte Ansichten, weil die Gesellschaft da eben halt nicht so offen ist. Und das hat sie manchmal richtig gebraucht. Zum Glück hat sie ihren Mann und konnte sie das auch immer mit ihm machen. Aber in bestimmten Sachen möchte man sich auch gern mit Frauen austauschen, ne? So was Erfahrungen betrifft und so. Und das waren dann meistens ausländische Freundinnen, die sie hatte. Aber deshalb denke ich mir, ich bin froh, wenn ich in dem Land bin, wenn ich da vielleicht 3, 4 Monate bleibe und dann anschließend hierher zurückkomme, ist es okay. Aber ich habe mich damit abgefunden, dass ich jetzt hier in Deutschland lebe und das werde ich auch weiter fortsetzen, denke ich mir. Wenn man einverstanden ist mit der Regierung, die da ist, würde, glaube ich, mein Mann auch gerne zurückfahren nach Äthiopien. Lange Zeit war das auch ein Grund gewesen für mich, um nicht nach Indonesien zurückzufahren, weil ich damals mit dem Suharto-Regime nicht einverstanden war. Aber jetzt ist so viel Zeit dazwischen gewesen, das ist ja 30 Jahre, wo er an der Macht war, dass man hier sein eigenes Leben gemacht hat. Und ich denke mir, bei meinem Mann könnte es so ähnlich sein. Bloß kommt noch hinzu bei ihm, dass er nicht mit der jetzigen Regierung einverstanden ist. Und ich glaube, dann ist es schwieriger, in so einem System zu leben. Ich denke natürlich an alte Werden und ich sehe, wie einsam die alten Menschen hier sind. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mich engagieren könnte für bestimmte Projekte für ältere Migranten. Aber das so ähnlich wie in Holland gibt es das, vom Staat oder von der Kommune unterstützt, Wohneinheiten, wo die älteren Leute aus einer Gegend zusammenwohnen können. Und das ist, glaube ich, so was, womit hier die Gesellschaft niemals gerechnet hat oder auch Rücksicht genommen hat auf diese alte Generation. Wie einsam die sind. Ich meine, alte Leute sind jetzt schon hier in Deutschland einsam, gestehe denn, wenn die aus der Türkei oder aus Italien geht vielleicht noch kommen. Und da glaube ich, da müsste was gemacht werden, ja.